Ich lese den Predigttext, und zwar aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Haggai 1, Vers 1 bis 15. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadaks, den hohen Priester, folgendermaßen: So spricht der Herr der Herrscharen: Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen, ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius.
Vielen Dank für die Schriftlesung, für die Lesung des Predigttextes, der ein bisschen länger ist. Wir wollen uns heute mit diesem ganzen ersten Kapitel beschäftigen, aus diesem schönen Buch Haggai, des Propheten Haggai. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Zuhören. Das war irgendwie, sind diese Namen immer und immer wieder wiederholt worden. Man denkt sich beim Lesen, ja, jetzt weiß ich es ja eigentlich schon, jetzt stolpere ich nochmal darüber, über diese Wiederholungen. Und ich kann euch sagen, wenn wir diesen Text in einen modernes Textprogramm, ein intelligentes Textprogramm eingeben würden, dann würden diese Wiederholungen alle herausgestrichen werden.
Weil das macht man nicht. Das ist, das stolpert. Ich hoffe, ich könnt den Gedanken nachvollziehen, den ich hier sage. Und in so einer Situation müssen wir uns fragen, was will der Heilige Geist uns damit sagen? Denn das Wort Gottes, die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, das steht nicht zufällig da, sondern der Heilige Geist will uns förmlich auf etwas Wichtiges hinstoßen und uns hinführen. Also Ratschlag zu Beginn gleich, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn uns etwas komisch vorkommt in der Bibel, umso genauer hinschauen, prüfen, damit wir etwas lernen. Wir haben gehört, vielleicht kann man das mal einblenden, diese Folien, zack, jetzt, danke. Wir haben in diesem Text von einigen Personen gehört und ich möchte heute den Schwerpunkt auf diesen König Darius legen. Wer war denn dieser König Darius? Es wurde ganz genau berichtet, in welchem Jahr, an welchem Tag, in welchem Monat es war. Und wer war denn dieser König Darius? Ist das so wichtig? Ja, es ist wichtig. Zuerst einmal für die, die eifrig die Bibel lesen und diverse Namen der Bibel kennen, es ist nicht dieser Darius der Meder aus dem Buch Daniel. Könnte man meinen, das ist dasselbe, ist es aber nicht. Sondern es ist ein persischer König, dieser König Darius. Und wiederum diejenigen, die die Bibel lesen und ein bisschen kennen, die fragen sich, ja, Darius, war das nicht ein anderer persischer König, unter dem das Volk Israel zurück aus Babylon nach Israel gekommen ist? Das war doch dieser König Kyros, dieser wichtige und berühmte König Kyros. Und ich gebe euch recht, es war nicht Darius, es war Kyros, dieser König. Und wir lesen von dieser Zeit der Rückführung Israels aus dem Exil im Buch Esra. Das ist ein Buch, das diese ganzen Begebenheiten, die in den Propheten berichtet werden, die Geschichte uns darlegt. Und es ist so wichtig, dass wir überhaupt verstehen, worum es geht. Und zu Beginn dieses Buches Esras lesen wir, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, dort hat Gott es bereits vorhergesagt, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Und jetzt sind wir mitten in unserer Geschichte des Propheten Haggai, denn wir haben gehört, dass dieses Buch Haggai primär darum geht, das Haus des Herrn zu bauen. Das lag in Schutt und Asche, weil die Babylonier damals gekommen sind, Israel erobert haben, das Südreich erobert haben, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht haben, den Tempel zerstört haben. Es lag alles in Schutt und Asche, aber Gott hatte gesagt, nein, es soll nicht so bleiben. Und jetzt ist es soweit, unter diesem König Kyros. Und das war im Jahre 538 vor Christus. Das wissen wir relativ genau aus der Geschichtsschreibung. Und jetzt möchte ich fragen, in welchem Jahr befinden wir uns in unserem Text, in Haggai? Da heißt es im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats. Da Das ist das Jahr 520 vor Christus. Man kann sogar genau, man weiß sogar genau das Datum. 29. August 520 vor Christus ist dieser Haggai aufgetreten und hat seine prophetische Botschaft gebracht. Und vielleicht nur ein kleines Detail am Rande, dieses sechste Monat im jüdischen Kalender ist ja das Monat, bevor dann die Ernte beginnt. Bevor dann das Volk Gottes, Volk Israel, die Ernte einbringt. Und vor diesem Monat kommt jetzt dieser Prophet, und wir haben es in der Lesung gehört, wo der Prophet gesagt hat, ja, schaut sich um. Die Frucht ist nicht da. Und jetzt kommt also unmittelbar vor diesem Erntemonat diese Botschaft. Aber jetzt kommt die große Frage, was geschah denn in den 18 Jahren dazwischen? Was haben denn die Israeliten, die zurückgekommen sind, 18 Jahre lang gemacht? Einer der Hauptgründe, haben wir ja gelesen, warum Gott sie aus dem Exil zurückgeholt hat, war ja, dass sie das Haus Gottes bauen sollten. Das war ihre Bestimmung, ihre Berufung. Und in der ersten Predigt zu diesem Propheten, das kann man nachhören, bin ich ja darauf eingegangen, was die Bedeutung des Hauses Gottes ist. Und die Bedeutung ist, dass das der Ort ist, wo Gott sich offenbaren will. Und natürlich will Gott, dass dieser Ort wieder hergestellt wird. Wir haben auch gehört in dem Text, dass die Leute gemeint haben, na, jetzt ist nicht die Zeit, dass wir bauen. Jetzt ist nicht die Zeit. Aber da müssen wir uns fragen, wann ist denn die Zeit? Wann ist denn die Zeit, dass das Haus Gottes gebaut wird? Sie hatten ja auch Zeit, ihre eigenen Häuser zu bauen. Das Thema Zeit ist ja auch für uns ganz wichtig. Ich kämpfe immer mit meiner Agenda. Ich schaue, dass ich diese penibel pflege, weil Zeit so wichtig ist. Wofür verwende ich meine Zeit? Und wie gesagt, die Leute hatten Zeit, für ihre eigenen Häuser zu laufen, aber sie hatten keine Zeit, das Haus Gottes zu bauen. Den Hintergrund dieser Geschichte lesen wir, wie gesagt, in diesem Buch Esra, in den ersten sechs Kapiteln. Und dort sehen wir die Gründe, warum es zum Stillstand gekommen ist. Denn die Israeliten sind zurückgekommen von Babylon. Sie waren voller Begeisterung, voller Freude. Sie haben begonnen, das Haus Gottes sofort zu bauen. Und dann traten Widerstände auf. Die Leute, die auch in dieser Region gelebt haben, weil Israel ist ja nicht in ein menschenleeres Land zurückgekommen, sondern da haben ja Menschen gelebt. Das waren Menschen, die die babylonischen Könige umgesiedelt haben. Das waren Menschen aus den Nachbarländern. Die haben das beobachtet, wie die Israeliten begonnen haben, den Tempel zu bauen. Und das hat ihnen missfallen. Und sie haben begonnen, den Israeliten Schwierigkeiten zu machen. Sie haben ihnen gedroht, wenn ihr das Haus Gottes weiterbaut, dann werdet ihr Schwierigkeiten bekommen. Sie haben sogar einen Beschwerdebrief nach Persien geschickt und haben gesagt, diese aufrührerische Nation fängt wieder an, das Haus Gottes zu bauen. Ihr Perser, ihr müsst kommen und ihnen Einhalt gebieten. Und dann lesen wir in diesem Buch Esra so nebenbei, eigentlich nicht nebenbei, aber es ist ein sehr deprimierender Satz. Damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius. Und jetzt sind wir wieder in unserem Buch, jetzt sind wir wieder da, wo wir unseren Ausgangspunkt hatten. Das bedeutet also, die Leute haben nicht einfach aufgehört zu bauen, dass sie gesagt haben, nein, jetzt freut es mich nicht mehr, jetzt höre ich auf, am Tempel zu bauen, sondern sie haben Schwierigkeiten erlebt und diese Schwierigkeiten haben sie Schritt für Schritt davon abgehalten, ihrer Berufung nachzukommen. Und die Berufung Gottes für sie war klar. Langsam, langsam, immer weniger und immer weniger. Und irgendwann war fertig. Irgendwann war kein Mensch mehr auf der Baustelle. Und ich denke, wenn ich das so schildere, wird es greifbar für uns, oder? Das sind ja Dinge, die wir auch kennen. Du hast begonnen in deinem Glaubensleben. Voller Enthusiasmus. Wenn du vielleicht noch jung warst bei deiner Bekehrung, so wie ich, dann glaubst du, du wirst jetzt die Bäume ausreißen und die Welt neu erfinden. Enthusiasmus, Motivation, Energie, Zeit, Kraft, alles steckt man dann in den Glauben, in das Werk, in das Reich Gottes, in die Gemeinde. Gott hat dir eine Gabe gegeben. Du beginnst dieser Gabe zu dienen. Vielleicht siehst du Frucht. Kann sein, dass du voller Freude mit Nichtgläubigen sprichst, weil Gott dir diese Gabe gegeben hat. Es kann sein, dass du eifrig in den Bibelstunden mitarbeitest, weil Gott dir diese Gabe gegeben hat. Es kann sein, dass du eifrig Leuten hilfst in der Gemeinde, weil Gott dir diese Gabe gegeben hat. Und du merkst, da entsteht etwas, da entsteht Frucht. Und plötzlich kommen Probleme von außen auf dich oder auf die Gemeinde zu. Und plötzlich wirst du unsicher. Habe ich die Kraft, diese Schwierigkeiten zu überwinden? Oder bin ich demotiviert? Üble Nachrede zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich etwas von Freikirchen in den Zeitungen lese, dann zucke ich zusammen, weil meistens ist es was Negatives. Da liest man dann davon, dass diese extremen Christen, das sind ja Rechtskonservative, islamophob, homophob, extrem, Vorsicht! Und dann kann es sein, dass du mit deinem Nachbarn im Gespräch schon warst über den Glauben und dann sagt er, du, ich habe da was gelesen in der Zeitung, gehörst du nicht auch zu diesen Typen? Dann zuckst du zusammen und sagst, pff, jetzt einmal nichts sagen, jetzt einmal ein bisschen schweigen, oder? Bevor ich mich da voll in die Schusslinie hinein begebe. Und das sind Dinge, die werden wir vermehrt erleben. Es ist überhaupt keine Frage, dass wir Christen in gewissen Bereichen unseres Lebens als Störfaktor wahrgenommen werden und viele Menschen unserer Gesellschaft nicht mehr bereit sind, diese Störungen hinzunehmen. Thema Abtreibung, Thema Sterbehilfe, sexualethische Fragen. Und Geschwister, das ist nichts Neues. Diese Widerstände haben auch die ersten Christen erlebt. Wir lesen davon in der Bibel, im Neuen Testament meine ich jetzt. Wir lesen davon zum Beispiel im ersten Petrusbrief, der davon ausgeht, dass die Christen bereits attackiert worden sind. Und Petrus sagt, bleibt's dran. Lebt so, dass alle Vorwürfe, die euch gemacht werden, sich als unrichtig herausstellen. Und wir lesen auch in der Kirchengeschichte davon, dass die ersten Christen massivst bedrängt worden sind. Das waren zum Beispiel Vorwürfe, wie die Christen sind gegen den Staat. Staatsfeinde gegen den Kaiser. und gegen das Römische Reich. Sie sind gefährlich. Sie haben so komische Zusammenkünfte, da wird Blut getrunken. Sie haben das Abendmahl missverstanden. Wir trinken kein Blut, sondern das ist nur ein Symbol. Wir nehmen Wein und Brot zu uns. Aber die haben gesagt, die trinken Blut. Und wer weiß, vielleicht essen sie auch Kinder. Wir lächeln heute, aber das war leider eine Realität. Und Christen, hier wurde Hass auf Christen geschürt und Christen wurden verfolgt. Was ist die Reaktion? Du ziehst dich zurück. Eine mögliche Reaktion. Gott will, dass wir uns nicht zurückziehen. Es gibt aber auch ganz andere Arten von Hindernissen, die wir als Christen erleben. Ich nenne zum Beispiel Schicksalsschläge. Wir sind unterwegs im Reich des Herrn und bumm, kommt ein schwerer Schicksalsschlag auf uns zu. Todesfälle, Krankheit, Probleme in der Ehe, in der Arbeit, mit den Kindern. Dann natürlich kann ich nennen, und er sieht in unserer heutigen Zeit die Kriegssituation, wo viele von euch geflohen sind und hierher geflohen sind. Das schüttelt uns durch, das macht was mit uns. Und wir fragen uns, was hat das alles für einen Sinn? Es kann sogar sein, dass du Gott Vorwürfe machst und sagst, ich habe jetzt so treu gedient und jetzt muss ich das erleben. Krankheit, Todesfälle, was auch immer. Das kannst du wortwörtlich hören von Geschwistern. Und wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns schon solche Phasen erlebt, wo er sich fragt, welchen Sinn macht das? Und ich habe regelmäßig Kontakt zu einem Bruder, mit dem ich mich regelmäßig treffe, der sich vor ein paar Jahren bekehrt hat und wirklich voller Enthusiasmus vorangegangen ist. Und irgendwann ist das Bibellesen für ihn nicht mehr so toll gewesen. Irgendwann auch sein Gebetsleben eingeschlafen. Irgendwann auch seine Mitarbeiter in der Gemeinde eingeschlafen. Und jetzt, was machen wir jetzt damit? Was mache ich in so einer Situation? Und genau das ist die Situation in diesem Buch Haggai, dass die Leute deprimiert waren über diese Widerstände. Sie haben sich nicht mehr in der Lage gefühlt, weiter zu dienen, weiter zu arbeiten. Sie haben den Fokus verloren. Plötzlich sind die eigenen Häuser so wichtig geworden. Sogar getäfelte Häuser. Und sie sind von ihrer Bestimmung, von ihrer Berufung abgekommen. Und was machen wir jetzt in so einer Situation? Das ist eine Pattsituation, das ist eine Sackgasse. Wir müssen da rauskommen. Aber wie kommen wir raus? Und die Antwort des Buches Haggai ist, es braucht eine Erweckung. Es braucht eine übermenschliche Erweckung. Es braucht eine Veränderung der Situation. Es braucht eine Veränderung von uns selbst. Denn die Situation wird sich nie ändern, das sage ich euch. Also ich höre immer wieder auch von Geschwistern, ja du, wenn dann das und das und das im Lot ist, dann arbeite ich wieder mit. Sage ich, vergiss es. Da kannst du lange warten. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie dieser Weg zur Erweckung abläuft, denn wir haben gelesen, haben gehört in der Schriftlesung, dass Gott den Geist dieser Führer und den Geist des Volkes erweckt hat. Er hat es gemacht. Und das Erste, das habe ich letztes Mal schon angesprochen, in der ersten Predigt, Gott schickt einen Propheten. Dieser Prophet hat die Aufgabe, dass er das falsche Denken des Volkes aufdeckt und dass er sie auffordert zum Nachdenken. Wir haben gehört, ich habe jetzt hier eine andere Übersetzung, die habe ich jetzt bewusst gewählt, da heißt es, richtet euer Herz auf eure Wege. In der Schlachter heißt es, denkt darüber nach. Also auch hier sehen wir wieder den Zusammenhang zwischen dem Herz und dem Nachdenken. Richtet euer Herz auf eure Wege. Schaut, was ist aus dem geworden, was ihr gemacht habt. Dürre und ein mangelnder Segen. Das Zweite, was wir heute gelesen, gehört haben, ist, der Prophet fordert zur Umkehr auf. Er sagt, steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Finde ich spannend, ganz konkret. Er sagt ganz konkret, was sie machen sollen. Geht hinauf aufs Gebirge, holt Holz und baut. Und so konkret möchte Gott auch in unserem Leben wirken. Ob ihr das kennt, dass man sagt, man müsste, man sollte, es wäre toll, wenn. Ja, geh, mach, konkret, ganz konkret. Das ist das, die Aufforderung, die der Prophet sagt, die das Wort Gottes sagt. Die Leiter und das Volk, das gehört immer zusammen, die Leiter und das Volk nehmen Gott ernst. Es heißt, da hörten sie auf die Stimme des Herrn ihres Gottes. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das darf man ja heute vielfach gar nicht mehr sagen. Was? Angst vor Gott, Furcht vor Gott. Ja, ich möchte betonen, es ist Gottes Furcht. Es ist nicht Angst vor Gott. Es ist Gottes Furcht. Es ist Ehrfurcht. Sie nahmen Gott wirklich ernst. Sie haben sich ihrer Berufung besonnen und sind also haben Buße getan, sind umgekehrt von ihren falschen Wegen. Jetzt heißt es, Gott ermutigt sie und erweckt ihren Geist. Es heißt, ich bin mit euch, spricht der Herr. Eine wunderbare Verheißung. Ich bin mit euch. Herr erweckte den Geist. Das sind vier Schritte hin zur Erweckung. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass der vierte Schritt erst nach dem dritten Schritt kommt. Es geht darum, zuerst umzukehren in meinem Denken, in meiner inneren Haltung und dann auch in meinen Taten. Und dann stellt Gott sich dazu. Indem ich tue, stellt Gott sich dazu. Ich kann nicht warten und sagen, jetzt warte ich mal, bis die Kraft Gottes über mich kommt und dann tue ich es. Sondern Gott fordert auf zum Tun und indem wir es tun, stellt er sich zu uns. Das ist ein Geheimnis. Du wirst also nie Gottes Kraft erleben, wenn du nichts tust für den Herrn. Das ist ganz wichtig. Amen. Ja, die Folge haben wir gesehen, in dem Text gehört, sie beginnen nun wieder am Haus des Herrn zu bauen und es wird sogar das Datum angegeben, nämlich der 24. Tag dieses sechsten Monats. Umgerechnet der 21. September. Das sind knapp 3 Wochen später. Stellt euch das vor. Zuerst 17, 18 Jahre Funkstille, Depression. Plötzlich in 3 Wochen komplette Veränderung der Situation. Das, Geschwister, das ist das Wesen von Erweckung. Und das gibt mir Hoffnung. Denn auch wir, wie ich schon angedeutet habe, erleben Situationen der Dürre, der Fruchtlosigkeit. Das ist einfach eine Realität in unserem Glaubensleben. Sei es persönlich, sei es als Gemeinde. Und wir fragen uns, wie kommen wir da raus? Die Antwort ist, Gott muss eine Erweckung schenken. Und auch heute haben wir denselben Weg hin zu einer Erweckung. Gott spricht zu uns prophetisch. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann so zum Beispiel sein, du liest ein Buch, ein gutes Buch, und plötzlich denkst du, boah, das ist ja genau meine Situation. Oder du liest die Bibel und wirst von Gott überführt, dass hier etwas für dich drinnen steht, oder du hörst eine Predigt oder du erlebst etwas, wie ich es kürzlich gehört habe, wo jemand was erlebt hat, wo Gott zu ihm gesprochen hat durch dieses Erlebnis, und wir kommen ins Nachdenken. Wo stehe ich eigentlich? Und dann sehen wir, dass Gott zur Umkehr aufruft. Wir haben diesen wunderschönen Vers gelesen aus der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist eine Priorität. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, Essen, Trinken, Kleider, wird euch hinzugefügt werden. Also wir sollen uns nicht primär um diese Dinge kümmern und drehen, unser ganzes Denken, unsere ganze Arbeit, unsere ganze Kraft, unsere ganze Zeit, sondern Gott fordert uns auf, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Das ist eine Priorität. Und hier liefert Jesus bereits die Verheißung mit, dass Gott uns alles geben wird, was wir zum Leben brauchen. Und das schenkt uns Freiheit, das gibt uns Freiheit. Drittens, wir persönlich oder und als Gemeinde, kommt immer auf die Situation drauf an, worum es geht, wir nehmen Gott ernst und tun Buße. Es ist auch so ein unpopuläres Wort geworden, Buße tun. Ja, die Bibel spricht davon, umkehren. Und die Bibel hat sogar ein sehr dramatisches Bild für Buße. Sie nennt es die Beschneidung der Herzen. Jetzt sind wir wieder bei den Herzen. Die Beschneidung der Herzen, das ist die Buße, Umkehr zu Gott. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden wir diese Ausdrucksweise, und das tut weh. Umkehr und Buße, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Aber Gott schenkt neue Kraft und belebt uns. Das ist die Verheißung. Und ich frage mich immer wieder, warum kann Gott uns diese Verheißungen geben? Warum liebt Gott uns? Warum macht er nicht irgendwann einmal fertig mit dem ganzen Wahnsinn, den wir erleben? Auch in unserem eigenen Leben, wo wir sagen, ja, ich enttäusche Gott. Warum macht Gott nicht fertig? Die Antwort ist Jesus Christus. Gott liebt uns, liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und er ist der Garant für die Liebe Gottes. Er ist der Garant, dass Gott eingreift. Er ist der Garant dafür, dass Gott auch heute Erweckung schenken möchte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist eine Verheißung. Kommen zum Schluss. Was lernen wir? Ich denke, ich habe viele Anregungen gegeben, wo wir etwas mitnehmen können. Ich möchte noch kurz auf dieses prophetische Buch eingehen, oder nicht eingehen, nur kurz sagen, es ist sehr wichtig, wenn wir prophetische Bücher lesen, dass wir sie im Kontext der historischen Zusammenhänge lesen. Das ist notwendig. Ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet, aber in dieser Corona-Krise, auch jetzt in diesem Gaza-Krieg, da sprießen prophetische Worte aus dem Boden und man fragt sich oft, wo nehmen die das her? Und da werden oft wirklich einzelne Verse herausgepickt und das dürfen wir nicht tun. Wir müssen die prophetischen Bücher in ihrem Zusammenhang lesen und wir haben viele, viele Mittel, damit wir das gut tun können. Was wir auch sehen können ist, Prophetie ist nicht primär Vorhersage der Zukunft, sondern ganz stark eine Beurteilung der Gegenwart. Ganz wichtig. Wir müssen unsere Zeit beurteilen. Und die Prophetie schenkt uns schon auch einen Blick in die Zukunft und auch das hilft uns, die Gegenwart besser zu verstehen. Und das Letzte und Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte, Prophetie soll zu einem heiligen Leben und zu einer treuen Nachfolge ermutigen. Prophetie soll zu einem heiligen Leben und zu einer treuen Nachfolge ermutigen. Und da möchte ich uns zum Schluss einen Vers aus dem Propheten Jesaja vorlesen, der das sehr schön zusammenfasst. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Beleben, neu machen, Kraft schenken. Ein paar Kapitel später heißt es, aber auf den will ich blicken, sagt Gott, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist, der Buße tut, der umkehrt und der da zittert vor meinem Wort, der Gottes Wort ernst nimmt. Für ihn hat Gott diese Verheißungen gegeben. Amen.